Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, hier die 613. Ausgabe nach den Spielen des ersten FC Union Berlin. Und zwar haben die Männer gespielt gegen den ersten FC Heidenheim und 0-3 zu Hause verloren. Und die Frauen haben gespielt beim VfL Bochum und dort 5-2 gewonnen. Mein Name ist Sebastian, ich bin hier in der Kleinschorfheide und rufe nach Berlin. Nadine, hallo.
Hallöchen.
Und Hans-Martin, hi.
Hallo.
Ich habe unfassbar schlechte Laune nach dem Spiel der Männer gehabt und mit dem fangen Surprise. Wir natürlich an, weil wir ja chronologisch vorgehen und ihr werdet mir erzählen, warum alles nicht so schlimm ist, habe ich mir vorgenommen.
Dass du unfassbar schlechte Laune hast, ist ja meistens auch so eine Art Grundzustand
genau. Insofern. Macht da nicht die Männer für verantwortlich, wenn du eh immer schlechte Laune hast?
Shots feiert.
Ja, vielleicht wieder auf.
Nein, es ist ja durchaus verständlich, dass man da nicht so gute Laune hatte nach diesem doch desolaten Spiel.
Vor allem, es ist gar nicht das Ergebnis, was mich so übelst nervt, es ist wirklich der Auftritt. Aber bevor wir über viel schlechte Laune sprechen, können wir ja zuerst über das sprechen, was gut war. Choreo, lautes Stadion, ihr wart da, ich habe meine Karten meinem Kind gegeben und stattdessen in einem Pflanzenmarkt in Templin einen Baum gekauft.
Du hast das Spiel noch nicht mal live geguckt, oder wie?
Doch, dann schon. Bin mit dem 0-1 quasi eingestiegen auf der Fahrt. Ah. War fantastisch. So, aber erzählt mal von der Choreo.
Ja, die wurde ja. Vom Dach runtergelassen. Da war, ich glaube, ein zufällig ausgewählter Unioner, ich glaube, da hat man keinen erkannt drauf, wurde halt über Netze vom Dach runtergelassen, der halt in dieser Jubelpose war und halt unten wieder Union gibt niemals auf, als Anlehnung nochmal an das ganze Saison-Endspurt-Motto. In der Waldseite war auch zu lesen, dass die Choreo halt schon ein paar Tage länger geplant ist und natürlich eigentlich für ein Endspurt gedacht war, am Ende nochmal ein bisschen Feuer mit reinzubringen. Kann man jetzt natürlich ein bisschen entspannter angehen, aber trotzdem mit der gewissen Ernsthaftigkeit, dass die Umsetzung natürlich optimal funktionieren soll. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Also es war wieder unfassbar aufwendig, glaube ich, was die jeweils Verantwortlichen da auf die Beine gestellt haben.
Das sah tatsächlich sehr gut aus und es war so, also du sagst es ja richtig, Nadine, ne? Das war so wie damals dieses Nimm das Herz in beide Hände vom Chirurgenkongress, die Choreo. Und ich habe auch erst gedacht, oh, wer ist denn das? Es ist Rani Kedira, Micha Parensen. Und dann bin ich eigentlich auch zu dem Schluss gekommen. Einfach so. Kein
besonderer. Ja, seitlich hatten wir auch kurz die Vermutung, ob das Tusche ist. Aber wie gesagt, auf den Bildern im Nachhinein war dann so, nee.
Entweder wenn dann Tusche Fan, mit sehr viel Muskeln.
Genau, daran ist es dann auch gescheitert. Also als es im Block hieß, ist das Tusche. Ich so, guck dir mal bitte den Oberarm an.
Was soll denn das heißen?
Das ist nicht der Bauch.
Nein.
Ich bitte euch.
Ja. Ja.
Nee, aber Stimmung war entspannt oder angespannt, freudig. Wie habt ihr es wahrgenommen vom Spiel so?
Ich glaube entspannt. Also alle, mit denen ich so zu tun hatte, waren halt so, naja, was soll schon passieren? Ne? Klassenerhalt haben wir sicher. Und wenn wir halt, also nicht unbedingt meine Meinung, aber ja, wenn wir halt verlieren, schicken wir halt Bochum in Abstieg, was ist egal, so, ne? Keine Ahnung, ich würde trotzdem gerne irgendwie jedes Spiel gewinnen an sich. Und ist dann halt nur so ein netter Nebeneffekt, wenn man halt nicht gewinnt. dass man da dann schon mal was klar macht.
Zu Bochum fällt mir noch eine Sache ein, die erst deutlich später kam, aber die mir wirklich so monströs auf den Sack ging. Es waren auch nur wirklich vereinzelte, aber die fingen allen an, Ernstes an, als wir uns sang- und klanglos von Heidenheim 3-0 wegschießen lassen, zu singen, zweite Liga Bochum ist dabei. Also,
okay, ja, bei so mir gar nicht angekommen.
So wichtig ist das, der Feind da drüben auch nicht. Ey.
Ja, also das es waren wahrscheinlich zwei Leute oder so, aber es war so, oh Alter, das ist, also, das ist schon sehr unangenehm. Ja, gut, ja, entspannt würde ich auch sagen. Entspannt und ich war schon durchaus auch erwartungsfroh, dachte jetzt ist ja befreit, dies, das. Hat ja auch gegen Bremen schon so gut geklappt am Anfang. ja, kam dann anders, möchte ich mal sagen.
Wollen wir vorher noch kurz den Punkt machen, dass ja vorher die Spieler bekannt gegeben wurden, die verabschiedet werden.
Mhm.
Das war ja also gar nicht so überraschend, ne? Also Kevin Volland zu 1860, Alex Schwolo ging schon durch die Medien ein paar Tage vorher, dass er zwar ein Angebot hatte, aber lieber irgendwo spielen möchte. Also das, was wir, glaube ich, hatten wir vergangene Woche, glaube ich, schon mal besprochen, dass er ja eigentlich ein okayer Torhüter ist, aber der wird an Freddy Renault so nicht vorbeikommen. Und dass eigentlich jeder Torhüter gegen Freddy Renault abstinkt.
Ja.
Würde ich mal so sagen.
Mhm.
Und dann verstehe ich das auch, diesen Weggang.
Nee, völlig, also klar.
Da wurde ja auch ein neuer, jüngerer Torhüter, habt ihr den Namen noch im Kopf?
Bethke, glaube ich, das ist der, ein 22-Jähriger von Energie Cottbus, der wohl relativ hoch, als sehr talentiert eingeschätzt wird. Ich habe kein einziges Cottbus-Spiel in den letzten 5 Jahren gesehen.
Ja, ich auch nicht und ich bin auch nicht traurig drüber.
Ja.
Dann noch André Ilic, Leihende, wo auch Leihende, Ilic zurück nach Lille, wo zurück zu Stuttgart, wobei da, soweit ich das verstehe, das letzte Wort nicht zwangsläufig gesprochen ist.
Du hast doch ferngesehen, irgendwie hat wohl Held in Sachen Ilic irgendwas gesagt.
Ja, wir wissen das ja, dass die Kaufoption ja zu hoch ist.
Bei Ilic gab es auch eine Kaufoption, ja, ja, das war, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, bei beiden.
Weil du wusstest, dass die irgendwie 7,5 Millionen ist oder so.
Ja, also das, und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt zum Nachverhandeln und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
Das war ja bei Taylor Rowney damals genauso, oder? Also der war Leihspieler, wurde verabschiedet, genau. Und dann wurde er erst verpflichtet von Liverpool. Also insofern, das ist einfach, also formal machst du es genauso, die Leihe ist beendet und es ist noch nichts, sozusagen nichts Neues ausverhandelt, dann verabschiedest du sie erstmal.
Richtig.
So oder so.
Naja, es gab ja auch noch hier, Marvin Friedrich war ja auch so ähnlich mal. Ihr erinnert euch. Augsburg und so.
Ah ja, oh ja, ja.
Free Marvin.
Free Marvin. Ja, das ist schon lange her. Ich hätte jetzt nicht mal mehr gewusst, dass sie aus Augsburg kamen, aber gut.
Doch.
Ja.
Ich glaube, und, Marvin Friedrich löscht das auch immer aus der Wikipedia raus, aber...
Aber du schreibst es immer wieder rein.
Ja, mit einem kleinen Flame War dort. Nee, und dann noch...
Jérôme Roussillon.
Genau, Jérôme Roussillon. Und da ist, glaube ich, klar, dass... Also der war 2,5 Jahre hier, davon, glaube ich, gute 1,5 Jahre gehabt, aber dann auch Verletzung und auch leistungsmäßig nicht mehr so mitgekommen, ne, am Ende.
Bei dem war aber das Fußballgott, glaube ich, von allen 5 genannten das lauteste.
Weil es einfach ein toller Typ ist.
Absolut, oder? Und vergessen
bleibt ja auch sein Nicht-Tor gegen Wolfsburg damals, wo Juranovic dann nach Abpfiff den Ball nochmal vor der Weitseite für ihn bereitlegt und zeigt so, jetzt mach dein Tor.
Apropos Wolfsburg und Roussillon, sehr schön in dieser Saison ist auch das Nicht-Tor von Kevin Behrens, das Juranovic da geklärt hat.
Roussillon.
Ja.
Ja.
Nicht-Tore kann er.
Ja.
Nein.
Aber ich fand es total interessant, dass wir irgendwie 5 Spieler verabschieden und das so unemotional für viele auf den Rängen war. Also das war jetzt hier nicht wieder so ein, keine Ahnung, Yannick Haberer geht oder so ein Kedira geht, wo man halt sagt, okay, da hat man irgendwie eine Verbindung zu den Leuten, sondern dass das alles 5 so Leute sind. Ja, also bei Jérôme Roussillon würde ich noch so die Klammer rummachen, dass der, glaube ich, mit am meisten fehlt. so vom Typen her und dass man da, glaube ich, am meisten mittrauert. Aber irgendwie habe ich auch so von ganz vielen so die Rückmeldung bekommen, so ja, die anderen vier ist dann so, dann sind sie halt weg. Mhm. Und wenn ich dann halt überlege, wie das früher teilweise war, am letzten Spieltag hast du immer gesagt, so oh, gleich hier nochmal 3 Packung Taschentücher mehr einpacken, weil wir verabschieden die Spieler.
Also erstens glaube ich, dass es nicht bei, also ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Also dass es schon abgestuft war. Aber natürlich liegt es auch daran, Alex Schwolo hat halt nicht wirklich viel gespielt und hat ist auch sonst ja nicht großartig in Erscheinung getreten. Also zudem hast du ja nicht so eine Beziehung aufgebaut wie zu Jakob Busk oder so, der auch lange nicht gespielt hat. Der hatte ja immerhin vorher viel gespielt. Kevin Volland ist halt insgesamt eine sehr, sehr für ihn auch unglückliche Geschichte gewesen. Da fand ich es schön, dass Christian wenigstens nochmal an die Minute gegen Real erinnert hat, die fantastische.
Es gibt zwei Sachen, die ich mit Kevin Volland komplett verbinde. Das ist die
eine rote Karte
von Real Madrid und das ist der Sprint von was Roussillon, als ihm die Uhr geklaut wurde, Kevin Volland.
Ach so.
Ja. Ja. Den Dieb gestellt hat. Also das, genau. Ja. Und,
bei André Ilic, der trat erst in der Rückrunde in Erscheinung, sehr gut in Erscheinung wiederum. Und da ist bei mir auch so das Ding, da weiß ich ja noch nicht, ob es endgültig ist, also das mildert es ein bisschen und ich glaube, William Jong war halt auch nicht anwesend, weil er gerade in der Reha ist. Ich glaube, der ist schon ein Spieler, der auch Herzen erobert hat, also ja. Von den noch, also von den, außer Roussillon, von den anderen Vieren vielleicht am meisten.
Aber Nadine, ich glaube, es gibt zwei Unterschiede. Also einerseits ist fast niemand von denen halt übelst lange da und Stammspieler und verlässt uns jetzt oder macht Karriere nach ewig langer Zeit. Oder hat mit uns eine bestimmte Reise komplett gemacht. Und oder sie waren halt auch sportlich nicht so bedeutend.
Ja.
Und das ist dann schon ein Unterschied. Und bei den vielen Spielern, die wir in der Vergangenheit verabschiedet haben, ich dachte, darauf willst du nämlich hinaus, das sind halt einfach jetzt hier 5 Spieler und nicht 10 oder 12 wie sonst, von denen dann ein, zwei Personen einen so ans Herz gewachsen sind oder wo man sagt, okay, die sind zu groß für Union geworden und gehen oder was auch immer. Und deswegen, ja, ich würde es aber teilen, ehrlich gesagt. Also den Eindruck, das ist so unspektakulär, weil man es halt auch auf eine Art wusste. Also da ist nichts.
Ja, aber selbst wenn wir dann 10, 12 Abgänge hatten, haben wir die ja auch nicht direkt alle nach Saisonende schon verabschiedet. Ja. Sondern manches hat sich ja da erst in der Sommerpause noch ergeben, dass die ja dann so still und heimlich weggegangen sind, ohne dass man da groß noch eine Verabschiedung machen konnte oder hätte machen können. So. Deswegen kann es ja, also nur weil wir jetzt, weißt du ja selbst auch am besten, nur weil wir jetzt nur 5 verabschiedet haben, heißt es ja nicht, dass auch nur die 5 gehen. Aber trotzdem hatte man ja irgendwie immer so Leute bei, wie gesagt, wo man so ein bisschen emotionaler war und das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wäre ich auch einfach nur eiskalt und unemotional oder so.
Wie Sebastian. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht braucht man es auch nicht jedes Jahr sowas. Also es muss nicht jedes Jahr eine Person gehen, die einem tierisch ans Herz gewachsen ist. Das
Jérôme Roussillon ist mir tierisch ans Herz gewachsen. Ich fand es schon sehr emotional.
Ja, aber das war so eine Sache, wo ich wusste, dass es halt auch sportlich dann.
Ja. Also ich sage ja nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, dass es trotzdem mich wehmütig stimmt.
Ja, mich auch. Also so. Wer macht jetzt eigentlich die Musik?
Und die gute Laune. Der Anti-Sebastian.
Ja, Sebastian auf jeden Fall nicht, ja.
Ich bin ja auch nicht da in der Mannschaft, aber. Na, Yannick Haberer wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Der hat sein 100. Pflichtspiel gemacht für Union. Letztes Mal schon, ne? Der hat jetzt bloß die Auszeichnung bekommen.
Genau. Und Michael Sporning sein 300. als Torwarttrainer.
Das finde ich, also da nochmal, weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt irgendwie auf Sendung schon mal gesagt habe oder ob ich das einfach so mit Steffi, einfach so ein Typ, der dafür gesorgt hat, dass unsere Torhüter nicht mehr immer schlechter werden, wenn sie zu uns kommen.
Die sind alle besser geworden. Das ist
ungefähr
wirklich bemerkenswert.
Das hat Christian auch gesagt, ja.
Ja.
Also es ist wirklich, ich bin ein ganz großer Fan und auch da hätte ich gedacht, der entwächst uns als Trainer, also als Torwarttrainer und dass er dann die Möglichkeit bekommt, Torwarttrainer für die Nationalmannschaft zu sein und gleichzeitig bei uns zu bleiben.
Ja.
Das ist auch nicht überall so möglich, weil er fehlt ja dadurch auch immer mal in normalen Trainings. Und dass Union sowas möglich macht, ist auch eine Wertschätzung.
Ja, und das Ralf, also Ralf Rangnick ist, also ganz egal, wie man ihn sozusagen persönlich auf der Sympathieskala findet, aber der holt sich ganz sicher die guten Leute in seinen Staff. Und das ist schon, also der ist ja schon so extrem ehrgeiziger Typ. Also der, das ist schon eine krasse Wertschätzung, muss ich sagen.
Der ist doch geil, man. Der kann, der hat Europameisterschaft miterleben können und so. Also ja, ist doch super. Also das sind wirklich einfach nochmal Erlebnisse und diese Erfahrung, wenn die dann halt auch nochmal zur Union mit reinkommen, ist doch super. Also ganz großer Fan, Michael Sponing, auch Top-Typ.
Ja, 100 Pro.
So, weniger lustig vor Anpfiff war noch, dass die Szene von Heidenheim, sagt man das so, ja, nicht mitgemacht hat. Beziehungsweise
und teilweise auch gar nicht im Stadion war.
Genau, nicht anwesend war. Und das hieß dann immer nur wegen Polizeieinsatz vor dem Spiel. Könnt ihr mir dazu mehr sagen?
Es gibt eine Pressemitteilung des Vereins. Mach du.
Nee, erzähl.
Wir müssen irgendwann ein Video machen mit Melden und so. Es gibt eine Pressemitteilung des Vereins, die sehr, sehr deutlich ist, was ich sehr erfreulich finde, also des ersten FC Heidenheim. Und demnach gab es wohl einen aus ihrer Sicht völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz wegen des unerlaubten Beklebens von Gegenständen auf dem Fanmarsch zum Stadion, was natürlich auch eine ganz fantastische Begründung ist für
Sie haben sich ganz normal benommen.
Für Gewalt gegen Fußballfans und mehrere Verletzte, mehrere Festnahmen, sodass die Szene dann entschieden hat, keinen aktiven Support zu machen, was ja in solchen Fällen auch üblich ist. Und der erste FC Heidenheim hat das, also dem wurde dem Verein und dem Mannschaft auch mitgeteilt. Die haben das so eben auch erstmal akzeptiert, dass das nichts mit der sportlichen Situation oder irgendwas zu tun hat. Und haben sich dann auch bei den Mitarbeitern des ersten FC Union bedankt für die Mithilfe dort vor Ort, was wie auch immer die genau ausgesehen hat. Und ja. Also das hört sich erstmal, von der Polizei habe ich bisher noch keine Meldung dazu gelesen.
Die müssen sich erst mal absprechen.
Genau, wahrscheinlich. Und aber ich fand es wirklich sehr erfreulich, wie absolut unmissverständlich auch die Mitteilung von Heidenheim war. Das ist ja nicht bei jedem Fußballverein immer so, dass sich so klar da bekannt wird oder Position bezogen wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Heidenheim-Fan zu sein und in so einem wichtigen Spiel so zu spielen und so zu gewinnen und nicht supporten zu können, das ist schon wirklich, wirklich übel mies. Also das kommt nochmal so obendrauf, aber
das konnten die ja vorher nicht wissen, natürlich, aber das, es ist
natürlich,
ja,
aber
die Wichtigkeit war klar.
Ja, also
hat man die Fans trotzdem wahrgenommen?
Sehr wenig. Also ich habe mich während des Spiels gefragt, was los ist, dachte aber auch immer geguckt, ob da irgendwie ein Sanitätereinsatz ist oder so, aber es war halt die ganze Zeit und war auch nicht zu sehen und dann wäre es ja wahrscheinlich auch auf unserer Seite ein bisschen leiser geworden, aber ich bin tatsächlich nicht auf den naheliegenden Gedanken gekommen, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass Heidenheim von irgendjemandem als so bedrohlich wahrgenommen wird, dass es da zur Auseinandersetzung kommt.
Nee, also, wäre jetzt auch nicht so meine erste Vermutung gewesen.
Genau. Also ja, stand ich ein bisschen auf dem Schlauch während des Spiels.
Gut, Kommentator hatte das irgendwann dann eingeflochten, aber halt auch nur Polizeieinsatz vorher. Mir war nicht klar, wo genau das ist, aber das hat sich dann in der Pressekonferenz dann nochmal dargestellt, dass es halt auch auf dem Fanmarsch war und nicht direkt vorm Stadion.
Ja.
Gut, dann zum Spiel. Benesch statt Schäfer war, glaube ich, der einzige Wechsel bei Union.
Mhm.
Und da müsst ihr mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich habe wirklich quasi eingeschaltet und da fiel gleich das 0-1, nachdem ich den Baum im Auto verstaut hatte.
Da hast du die wenigen guten Minuten verpasst.
Das tut mir leid, also es tut mir wirklich leid. Es tut mir auch leid für Steffi, die mich nämlich gestern den ganzen Tag dann auch ertragen musste. Ich glaube, das war nicht witzig. Aber dann erzähl mir doch von den guten Minuten von Union.
Ja, es war halt so eigentlich ganz, also glaube ich auch relativ hohe Ballbesitzquote. Einfach erstmal nur Spielkontrolle. Es war jetzt nichts Herausragendes, aber es war so, okay, alles klar, sind im Spiel, sind da, übernehmen so ein bisschen das Kommando und das war dann sehr schnell dahin. Im Grunde mit dem Gegentor.
Ja, und das fiel ja komisch, ne? Nadine, hast du es gut gesehen, das Gegentor?
Also, komisch ist lustig, weil es fielen irgendwie alle Tore komisch. Da war ja nichts Normales bei. Der Ball kam ja irgendwie so, ich glaube, aus der Hälfte des Spielfeldes als Flanke Richtung zweiten Pfosten, so also rechts am Tor vorbei sozusagen, wenn man raufguckt. Und dann wird der Ball da reingegeben und wir kriegen den irgendwie zwar nochmal mit der Hacke rausgelegt, ich glaube Duki war es, der den irgendwie so ablenkt. Und dann denkt man so, ja okay, cool, dann steht auf einmal der nächste Heidenheimer oder holt sich der Heidenheimer den Ball, legt den einfach nochmal zurück und ja, dann ist der Ball halt drin. Also wir haben diesen scheiß Ball einfach überhaupt nicht geklärt bekommen.
Ja, und die Männer auch nicht gedeckt gekriegt, also einerseits. Ne?
Ja.
Der Beck stand ja dann in der Mitte völlig blank, also.
Ja, dann sollen sie es lieber machen wie Marc Schnatterer aus 535 Metern raufziehen, weil der ist ja eh drin.
Sag nicht das S-Wort. Ja, und das war halt wieder auch so ein, also dieser Ball raus da auf die rechte Seite, also auf unsere linke Seite. War ja das kennen wir ja noch aus dem Bremen-Spiel, in rotes Rücken spielen und diesen Raum attackieren und das hat jetzt da auch wieder genauso geklappt. Also war auch ein sehr guter Ball, muss man sagen, dieser Diagonalball da raus und dann halt in der Mitte nicht vernünftig geklärt bekommen, klar, kann passieren, aber Leo Querfeld lag am Boden, Duki ging raus zu dem Spieler, der dann vom jenseitigen Pfosten den Ball weiterverarbeitet hat und hat damit in der Mitte die Lücke gelassen und da war dann halt keiner mehr und alles so ein bisschen schlecht positioniert am Anfang und dann halt wirklich auch nicht gut zugeordnet in der Mitte. Also es war wirklich sehr, sehr Larifari irgendwie. Sehr ärgerlich.
Und danach ging es eigentlich, also es war ja im Prinzip das, was Heidenheim gebraucht hat.
Mhm.
Ein frühes 1-0 und dann mussten sie ja nicht mehr kommen. Ne? Wir hatten ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass es eigentlich ganz gut ist, dass Union trotzdem jetzt die ganze Zeit gegen Mannschaften spielt, die für die es noch um was geht, die irgendwie was machen müssen, sodass Union eigentlich nicht in die Verlegenheit kommt, was selber das Spiel machen zu müssen. Und das ist irgendwie null gelungen. Also mal von den Zweikämpfen abgesehen, in denen Union irgendwie wieder nicht präsent war, so wie halt gegen Bremen. Aber das war halt auch merkwürdig, dass der Spielaufbau halt überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Also Heidenheim habe ich das Gefühl gehabt, das hat alle Bälle abgefangen, die irgendwie da waren.
Ja.
Und da fiel denen halt nichts mehr ein. Und dann hörst du halt hinterher von Spielern, ja, haben zu viel quer gespielt. Denkst du, ja gut. Aber das, was ihr nach vorne gespielt habt, landete halt direkt beim Gegner.
Ja, das war wirklich, also das Passspiel war erschreckend schlecht. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Es gab so mehrere Pässe völlig ohne jeden Gegnerdruck, die teilweise, also Kevin Vogt hat immer mal versucht, in die Spitze zu spielen. Und es war immer mindestens 3 Meter neben den eigenen Spieler gespielt. Also super unsauber, aber auch die Pässe, die irgendwie schon in Richtung Mitspieler kamen, waren aber so, dass der immer noch mal einen Schritt machen muss, dass er nie sauber mitnehmen konnte. Das war so fahrig, so ungenau alles. Also und da kommst du dann natürlich gegen eine Mannschaft, die gut drauf geht und körperlich reingeht. Und so war das ja auch. Kommst du natürlich in Bedrängnis. Und da waren die Heidenheimer einfach wach und haben sich dann genau diese Bälle eben auch geholt oder zumindest sind sie in Zweikampf gekommen und haben die Weiterverarbeitung verhindert und du hattest dann eben auch irgendwann das Gefühl, die kriegen auch alle zufällig rausgesprungenen zweiten Bälle, was natürlich auch immer eine Frage von Positionierung ist und null Zugriff aufs Spiel und selbst wenn wir den Ball mal hatten in Ruhe, haben wir den wirklich so dusselig hergeschenkt, das war wirklich, wirklich schlecht, also das war wie die erste halbe Stunde gegen Bremen, bloß halt länger und insgesamt vielleicht auch echt schlimmer, also das war selten, also lange nicht mehr so ein schlechtes Spiel gesehen von uns. Und Heidenheim hat es halt auch gut gemacht, muss man sagen. Die haben die Intensität halt auch hochgehalten, apropos nichts mehr machen müssen. Nee, die haben weitergemacht. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg für die. Sonst wären wir vielleicht nochmal irgendwann reingekommen, aber so nicht.
Ich fand ja, dass das einzig Positive aus der ersten Halbzeit war, dass am Ende erstmal nur 0-1 stand. Das heißt, ja. Da war ja jetzt, also ein Tor und man kommt da ja wieder rein oder so, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und dann passiert halt, und ich dachte halt so richtig doll gefährlich wird Heidenheim ja auch nicht. Es war ja nicht so, als ob in diesem Spiel wahnsinnig viel passiert wäre. Und das kam dann in der zweiten Halbzeit aber so ein wirklich, ich dachte so, das ist nicht gefährlich, die Situation. So ein Ball, der da vor Kevin Vogt so runterkommt. Und ich kann es mir immer noch nicht erklären, wie Kevin Vogt das passiert, dass er nicht mitbekommt, dass da jemand an ihm dran ist.
Mhm.
Also es wirkt richtig schlecht und der entkommt ihm halt und läuft und macht Tor. Ja gut, also Jan Schöppner von Heidenheim. Und da war ich echt bedient. Und in meiner Bedientheit schießt Union das 1-2. Und ich dachte, okay, es ist wie gegen Bremen, wir müssen erst 2-0 zurücklegen, bis wir anfangen oder so.
Und es kam halt auch sehr schnell danach, das war schon so, ja. Okay, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir heute noch irgendwas machen, ist sofort antworten.
Ja. Und war eigentlich ein schönes Tor von Yannick Haberer, also so Klassik Haberer, so von der Strafraumkante zurückgelegter Ball irgendwie. Und dann, ich hasse es mittlerweile, ne, diese Nummer.
Es ist schon bei 0-1 für Heidenheim gab es ewig Warterei, ob es ein Tor ist oder nicht. Aber es ist so zum Kotzen mit dem VAR.
Ja, also da ging es ja darum, ob Benedikt Hollerbach bei dem einen Zuspielen vorher noch im Abseits stand. Und ich glaube, es war wirklich schwer zu sehen. Aber ja, wenn man sich schon da ein paar Minuten Zeit nimmt und so, dann kriegt man das, glaube ich, hin. Und dann war es Abseits. Ich habe das Gefühl, es war noch nicht mal so knapp. Also es war zwar knapp, aber es war nicht so knapp wie Christopher Trimmel gegen Frankfurt.
Hm.
Da hatten wir schon in dieser Saison knappere Abseitssituationen. Aber ja, ich glaube, das hat das Momentum irgendwie kaputt gemacht. Weiß nicht, wie ihr es im Stadion so wahrgenommen habt. Nadine?
Ja, man ist ja im Endeffekt, man sieht ja das Spiel, man sieht ja auch, was wir denn da veranstaltet haben. Deswegen würde ich da jetzt nicht zwingend von irgendeinem Momentum reden oder so, wo man dann irgendwie nochmal große Hoffnung hat, dass man es jetzt doch irgendwie nochmal dreht. Also das war jetzt irgendwie bei mir überhaupt nicht der Fall, dass ich da irgendwie gedacht hätte, so, ja, heute ist so ein Tag, da drehen wir nochmal so ein Ergebnis. Oder da holen wir so einen Rückstand wieder auf. Also von daher war es eher so ein, ja, war ja klar.
Auch das noch quasi.
Genau.
Okay, da warst du dann schon desillusionierter als ich. Ich hatte da schon noch kurz ein Fünkchen von Hoffnung.
Ja, ich auch. Also
nicht allzu lange allerdings, ja.
Eben. Und dann gab es ja noch, also einmal gab es das 0-3 durch Beck. Das war auch so ein merkwürdiges Tor, Nadine, ne? Also abgefälscht, also bescheuert abgefälscht, dass er da auch ins Tor,
ja,
geht.
Also, ja, die haben es halt in dem Sinne gut ausgespielt einerseits. Preu ist da irgendwie vorbeigegrätscht an dem Ball, hat sich da verschätzt, aber dem würde ich jetzt auch noch überhaupt keinen Vorwurf machen, der ist noch jung.
Ja,
und
null. Mhm.
Es gab ausreichend andere Möglichkeiten, an diesen blöden Ball zu kommen. Und Preu ist halt einfach nur der Trottel, sag ich mal, zuletzt, der dann halt richtig blöd aussieht. Aber wie gesagt, ne, also die rennen ja da schon übers halbe Feld mal wieder und lassen alle anderen stehen wie Fahnenstangen. Da müssen wir auf jeden Fall vorher schon irgendwie was machen können.
Ja, es gab vorher, glaube ich, zwei sehr gute Chancen für Heidenheim. Also hätte Renault einmal richtig gut. Also das war dann schon auch so, dass man sagen muss, das hat sich da ein bisschen angekündigt. Steffen Baumgart hat viel gewechselt. Habt ihr so im Stadion das Gefühl gehabt, dass die Wechsel was gebracht haben?
Leider nicht, nee. Also Juranovic war noch mal ein bisschen belebend, womöglich, ja. Hat ja dann noch auf Viererkette umgestellt. Bei Tim Skarke kann ich mich nur an eine Situation erinnern, da hat Hollerbach den Ball gut in die Mitte auf Ljubicic durchgesteckt, der stand aber so gegen drei Leute und musste irgendwie versuchen, den Ball erstmal abzuschirmen und hätte, also auf der rechten Seite war sehr, sehr viel Platz und kein Gegenspieler und Tim Skarke ist da halt nicht reingelaufen und dann hat er den Ball irgendwie relativ kläglich ins Nichts geleitet. Also das war so richtig Energie kam da auch nicht. Selbst André Schäfer, der ja eigentlich immer mal für irgendwie wenigstens irgendeine Harakiri-Aktion gut ist, ist blass geblieben. Es war alles, also hat sich alles dem vorherigen Niveau leider angepasst. Okay. Muss man sagen.
Also für mich, also ich war wirklich dann, ja, geladen ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ich war wirklich richtig schlecht gelaunt, weil es halt so wie so ein Rückfall in, ja, vergangene Zeit, hätte ich beinahe gesagt, war. Ja, also so vor ein paar Wochen noch. Und vielleicht war es aber auch gut, weil es nochmal, glaube ich, nee, ich versuche es ja im Nachhinein dann noch da einen Sinn zu sehen. Eigentlich sehe ich es überhaupt nicht ein. Also ich finde, ich glaube, Steffen Baumgart war auch geladen. Jedenfalls
so oh, ja.
Die Pressekonferenz danach. Der, ich glaube, wir hatten die gleich gute Laune.
Mhm. Er hat sich aber sehr gut im Griff gehabt, muss man sagen.
Ja, weil es halt, glaube ich, wenig Grund gibt, da jetzt extern so
ja.
drauf zu hauen. Er hat halt nur gesagt, so gewinnt man gar keine Spiele. Und das würde ich auch sagen.
Und not amused, hat er gesagt.
Oh, okay.
Ja.
Und ich glaube, dass halt, dass so ein, ich überlege gerade, wie ich das sage, ohne jetzt irgendwie aus dieses Spiel jetzt höher zu bewerten, als es ist. Also wir haben ja so ein paar Situationen ja auch vorher gehabt, jetzt mit dem 4-4 gegen Stuttgart, dem 2-2 gegen Bremen. Ja, das sind ja einfach, warte mal kurz rechnen, sehr viele Gegentore, 9 Gegentore in 3 Heimspielen. Das ist auch einfach unverhältnismäßig. Und so viel kannst du auch nicht schießen. So viel kannst du auch nicht schießen, wenn du ein vernünftiges Offensivspiel hast. Und Union hat da schon 6 Tore geschossen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Aber erstmal hat man gesehen, dass weiterhin das Problem gegen kompakt verteidigende Gegner, die haben sich ja nicht hinten reingestellt an sich, Heidenheim, die haben bloß bestimmte, also im Mittelfeld ist sehr gut zugemacht.
Mhm.
Und da hat Union überhaupt kein Mittel gefunden. Schnelles Spiel von Union, Fehlanzeige. Und dann haben wir auch gesehen, dass es weiterhin Probleme gibt für unsere Innenverteidigung, wenn sie hoch verteidigen muss. Also wenn sie irgendwie ins Laufen gebracht wird. Ist so. Und die linke Seite mit Rothe Vogt ist halt anfällig. Ne? Und das ist halt ein gutes Ziel. Da muss man jetzt nicht groß scouten,
ja.
um da ein bisschen zu überladen.
Ja, Kevin Vogt ist halt, also ohne Mist, so ein Fehler wie vor dem 0-2, der wäre dem in der letzten Saison niemals passiert. Also
der hat in der letzten Saison auch einen Fehler, erinnerst du dich, als er da auch
ja, oder
mit diesem Kopfballrückgabe-Ding irgendwie?
Oder? Ja, aber der ist dümmer irgendwie, finde ich jetzt. Aber ja, oder er wäre ihm sehr selten passiert. Also er wirkt ja. insgesamt sehr, sehr weit weg von seiner eigentlichen Form. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht auch mit der halblinken Position so ein bisschen fremdelt. Ob er da in der Mitte besser aufgehoben wäre, aber ja, damit erklärst du es nicht. Und Tom Rothe ist halt, sagen wir mal, der Defensivaspekt des Wingbacks war noch nie seine große Stärke und der ist halt auch nicht so richtig da gerade, auch wenn er bizarrerweise letzte Woche beim Kicker in die ins Team der Woche gewählt wurde, aber, ja, aber also das ist defensiv total wackelig. Also und die beiden zusammen ist gerade echt keine gute Kombination. Also und das ist jetzt gar nicht mal, um die zum Trocken herauszuhängen, aber irgendwie ist da die Statik nicht gut.
Nee.
Und ja, und ich glaube, dass der andere Aspekt ist einfach, wenn so diese Basics nicht klappen und warum auch immer, also so genau diese Präsenz in den Zweikämpfen und ein bisschen saubereres Passspiel, macht mal die einfachen Sachen erstmal richtig. Dann haben wir halt auch keine Chance. Also das ist einfach genau der Punkt. Du musst erstmal immer das, was du sozusagen über Sekundärtugenden oder wie auch immer oder über du musst immer mit voller Konzentration reingehen und dann können wir gucken, was wir erreichen können. Aber so viel Qualität hat die Mannschaft nicht, dass du da mit 5% Abstrich irgendwas kriegst.
Nee, es gibt wenig Positionen, wo du sagst, dass die individuelle Klasse so hoch ist, dass da trotzdem irgendwas passiert.
Torhüter.
Ja. Schießt aber selten Tore.
Das ist richtig. Ist ja nicht Rafa Gikiewicz.
Kann man da was machen, Herr Gspurning?
Warum hat Freddy Renault immer noch kein einziges Pflichtspieltor?
Vielleicht klappt es ja mit einer positiveren Bewertung beim Kicker. Ja.
Ja, gute Laune aller Orten, also vor allem in der kleinen Schorfheide.
Ja, richtig, richtig mies gelaunt, tut mir leid, war wirklich, also einfach, weil ich gedacht habe, okay, ist ja, hier ist auch Blödsinn von mir, ja, aber man nimmt ja, man lebt ja als Fan und Betrachter immer so im Moment. Und diese Serie hat halt bei mir diese, ich sag's mal so deutlich, Scheißzeit in dieser Saison so ein bisschen übertüncht.
Mhm.
Und das war jetzt, als ob jemand mal ganz kurz den Vorhang zur Seite gezogen hat. Scheiße können wir übrigens immer noch. Und das war sehr ernüchternd, sagen wir es mal so. Wie ist denn im Stadion das dann so insgesamt aufgenommen worden? Es war ja auch so ein, war ja trotzdem ein letztes Heimspiel und so weiter. Nadine?
Was?
Das Spiel, wie das ist denn das im Stadion dann so aufgenommen worden? Also während ich ja hier vom Fernseher schlecht gelaunt war?
Naja, ich kann es, glaube ich, ganz gut am Glückskind festmachen, so ein bisschen. Das war jetzt die erste Niederlage für den kleinen Mann, als wir den, wenn wir den mit dem Stadion hatten. Und der war auch dementsprechend tierisch enttäuscht und fand es richtig blöd, dass wir da 3-0 verloren haben.
Dass sowas überhaupt erlaubt ist.
Genau, also ne, ist eine Frechheit. So hat mir auch keiner gesagt, dass wir dann da irgendwann auch mal verlieren. aber dann war es halt natürlich auch an uns, dem kleinen Mann mal beizubringen oder zu erklären, jo, das kann halt passieren und das ist völlig normal und das ist auch in Ordnung, dass du sauer bist, gerade wie das Spiel halt gelaufen ist. Aber wir sagen der Mannschaft anständig Tschüss, gerade weil es das letzte Spiel ist und wir sehen die dann erst wieder im August alle. Da wird dann halt vernünftig Tschüss gesagt. Klar, wurde jetzt nicht irgendwie ausgiebig gefeiert oder so, aber trotzdem stand die Mannschaft halt noch kurz vor der Waldseite und dann wurden nochmal ein, zwei Lieder angestimmt und sich dann halt, wie gesagt, vernünftig verabschiedet vom Heimpublikum und ja, Punkt.
Genau, es wurde schon so irgendwie 5 Minuten vor Abpfiff oder kurz vor Abpfiff. Man hat mir gesagt, angestimmt, mal nicht unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz. Und dann gab es auch noch eine Ansprache von Ali, die seltsamerweise auch ich gehört habe, weil plötzlich die PA auch auf der Gegengerade das übertragen hat. Und da wurde halt doch nochmal, also das kann man an und für sich auch nochmal für sich bewerten, wie man will. Ist ein bisschen ungewöhnlich zumindest. Andererseits gab es auch schon vor dem Spiel irgendwelche Verschaltungsprobleme mit der Musik, die ständig ausfiel und wieder da war und nicht. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. Und da wurde nämlich genau nochmal kurz zurückgespult auf den Punkt nach dem Kiel-Spiel und dann diese Gesamtbewertung der jetzigen Situation und das zusammen und Union gibt niemals auf und wir haben das zusammen jetzt geschafft. Das heute war natürlich scheiße, bla bla. Aber, und das war, glaube ich, ein ganz guter Schlusspunkt, um das Spiel eben auch mal trotzdem in die Gesamtsaison einzuordnen. Und da haben wir auch andere Niederlagen gehabt, die vielleicht deutlich schlimmer und schmerzhafter und vor allem potenziell mit weitreichenden Konsequenzen war. Das hat es für mich echt ganz gut abgemildert, das Ganze, sodass man halbwegs versöhnlich rausgehen konnte und trotzdem der Mannschaft, glaube ich, auch sehr, sehr klar war, dass das echt 0-0 war an dem Tag.
Ja, das musste niemandem erzählen. Ich glaube, das hat jede Person gespürt und gesehen.
Und er sagte eben auch noch, hier sind ein paar Jungs, die stehen jetzt eben auch das letzte Mal hier vor der Waldseite und da kann man die jetzt nochmal vernünftig verabschieden. Das ist ein Aspekt, den ich auch sehr gut fand.
Ist halt schwierig, ne, wenn man eigentlich gut aus der Saison gehen möchte und sich dann so verabschiedet. Aber es entwertet natürlich nicht das, was man dann am Ende doch geschafft hat.
Genau.
Ehrlich gesagt muss ich sagen, dieses Spiel sorgt bei mir nochmal dafür, dass diese Zwischenserie, diese wirklich unglaubliche Zwischenserie, an die ja wenige Leute vorher geglaubt haben, nochmal außergewöhnlicher zu sehen. Man hat das ja quasi fast schon, also ich habe das zwischendurch schon fast so, okay, jetzt gewinnen wir schon wieder, okay, wir schon wieder nicht verloren, okay, crazy. Aber das ist halt überhaupt nicht normal gewesen. Und das
muss
man so annehmen. Und das andere ist, wenn das jetzt so kommen wird, dass halt Köln und der HSV aufsteigen, dann wird das nächste Saison...
Der HSV ist schon aufgestiegen.
Ja, ja. Also, ja, die können sich immer noch ein Bein stellen irgendwie. Aber, nee, aber...
Lizenz nicht eingereicht.
Ja, sowas.
Bankbürgschaft.
Bankbürgschaft. Da können wir...
Herr Kühne zieht das Geld raus.
Irgendwas ist ja immer. Aber was ich meine ist, dass ja es nicht sowas gibt wie die logischen Abstiegskandidaten in der nächsten Saison. So einfach. Ja, natürlich sind die nicht so gefestigt und so weiter und so fort wie meinetwegen Union. Aber es sind nicht irgendwelche Dorfclubs, die da hochkommen. Vielleicht tut uns Elversberg noch den Gefallen, aber das wird eine ganz andere Nummer nächstes Jahr. Da wird, glaube ich, keine Mannschaft uns den Gefallen tun und mit 22 Punkten oder 20 Punkten da unten rumhocken. Und all die Fehler, die Union irgendwie in den vergangenen zwei Jahren so bei Kader, Spielweise und so weiter und so fort gemacht hat, die wird man sich in der nächsten Saison nicht leisten können. Das ist mir ziemlich klar geworden mit dem Spiel.
Ja.
Na gut.
Ja, das, also ja, na klar. Also das ist ein, vielleicht auch nochmal ein guter Reminder, dass auch Klassenerhalt unser Ziel ist.
Nichts anderes kann nächstes Jahr das Ziel sein.
Ja, absolut, absolut. Und man muss eben auch langsam mal am Transfermarkt wieder ein bisschen mehr Wirkung erzielen.
Ja, da, wie gesagt, da wissen wir ja selber alle nicht Bescheid, wie es da so bei Union vom Vermögen her so aussieht. Also Vermögen wirklich jetzt auch finanziell gesehen. Also ob das Geld, was... Entschuldigung, das war ja nicht so gemeint. Ob das Geld, was da quasi eingenommen wird, über Großens und so weiter und so fort, ob das halt auch zur Verfügung steht oder ob das nicht im Prinzip schon
gebunden ist.
Schon gebunden ist, ja. Keine Ahnung. Da schweigt sich alles aus, beziehungsweise weiß die Leute, die es wissen, sagen es nicht und der Rest weiß es nicht.
Oskar Kosche sagt nie irgendwas.
Das ist richtig. Ich möchte einmal einen Blick in seine Excel-Tabelle werfen. Naja.
Meinst du, der hat eine Excel-Tabelle?
Ja.
Nicht Karteikarten?
Nee.
Okay.
Der, ja, dann. Weil es gibt die Geschichte, dass er halt immer, das, wann war denn das, war es in der zweiten Saison oder so irgendwie, wenn wir den Platz, dass er während des Spiels dann, okay, das bedeutet dann so viel Geld im nächsten Jahr. Je nachdem, wo man gerade war auf dem Platz.
Ah.
Und ja. War schon eher eine dynamischere Tabelle. Na gut. Wollen wir zu einem Spiel kommen, was vielleicht ein bisschen mehr gute Laune?
Gerne.
Okay.
Na, die wie nur mal vorab, Sichtverhältnisse für dich dieses Mal auch eher scheiße, ne?
Ja, also war wieder fantastisch. Die Kamera stand ja wieder gut entfernt vom Spielfeld, was ja, wie gesagt, einerseits ganz gut ist, dass man die Auslinie sieht. Aber die hing, glaube ich, auch ein bisschen niedriger nochmal als letzte Woche so gefühlt. Und dadurch war das alles nochmal flacher und was auf der anderen Seite drüben passiert ist, habe ich so gar nicht gesehen. Und je mehr das irgendwie über die Mittellinie rüberging, da war dann auch das Dunkelblau und das Rot irgendwie nicht mehr so ganz geil zu unterscheiden. Deswegen war das alles ein bisschen schwierig. Dann habe ich mich gefragt, warum ich mir das immer von meinem MacBook auf dem Fernseher projiziere, wenn ich dann doch eh nichts erkenne. Dann kann ich es auch auf einem kleineren Bildschirm gucken.
Ach, scheiße.
Ich habe es auch auf einem kleineren Bildschirm gesehen und ja, ich kann sonst alles unterstreichen, was du gesagt hast, Nadine. Ich habe mir zu diesem Spiel aufgeschrieben von den Frauen in Bochum, letztes Mal KI-Kamera, yeah.
Jawohl.
Und es war ja dann...
Das ist auch das Beste, ey.
Wirklich, es ist unerträglich.
Wobei man sagen muss, heute bis auf die eine Ecke... hat sie sich eigentlich am Spielgeschehen orientiert. Also sie war zwar mit all den Limitierungen, die sie hat, aber es ist einigermaßen okay gegangen.
Es kam ein neuer Fehler, also ein Fehler.
Nur war eine von 20 gut, das heißt jetzt noch lange nicht, dass es nicht scheiße ist.
Nein, sie ist grundsätzlich ist total scheiße, absolut. Ja, und ich bin sehr froh, dass das im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen professioneller ist.
Ja, also was ich sagen wollte, es kamen natürlich neue Fehler dazu. Indem es halt mittendrin so springt und ich dachte halt, es lag an mir, aber es lag wohl nicht nur an mir, weil da wurde die Ecke am Ende ausgeführt und dann sprang das irgendwie 4 Minuten zurück.
Oh, das hatte ich nicht.
Okay.
Nee, das hatte ich auch nicht.
Ja, und dann ist es neu gestartet und dann hat es aber während des Spiels wieder zurückgesprungen. Also es war wirklich, ich war dann, glaube ich, 4-5 Minuten, nachdem das Spiel wirklich vorbei war, war es bei uns auch vorbei.
Also bei mir läuft der Stream immer ganz gut. Ich hatte von einer Freundin auch gehört, dass der Stream bei denen auch permanent gehakt hat oder so. Also bei mir läuft der immer flüssig. Aber ich erkenne halt nichts. Also ihr könnt ja alle bei mir gucken.
Wir hatten alle die Buchsen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Ja?
Ja. Na gut. Ansonsten ging es ja um eine Sache bei diesem Spiel für Union. Gewinnen, um weiter auf 1 zu sein. Weiter ab dann ist egal, was Nürnberg macht. Und in der Aufstellung gab es 2 Wechsel.
Corina Janisch und Judith Steinert kamen für Abu und Pia Metzger rein. Was dann wieder so ein bisschen Ummodelung waren, sodass dann Lisa Heiseler wieder auf der 9 spielte. Tina Orschmann links außen. Und Corina Janisch im offensiven Mittelfeld.
Wenn ich sage, es ging nur um eine Sache, ist natürlich nicht ganz richtig, weil Hans Martin ist ja sehr leidenschaftlich bei ein paar anderen Themen noch dabei.
Ja.
Ob Heisi Torschützenkönigin wird?
Erstens.
Ob wir die meisten Tore schießen?
Zweitens.
Und ob wir die wenigsten Tore kassieren?
Genau, und das Letzte haben wir uns ein bisschen versaut jetzt mit den 2 Gegentoren. Jetzt ist der HSV mit 15 Gegentoren alleine und wir haben 17. Aber die zwischendurch enteilten Sanderinnen, die 6-0 gewonnen haben, konnten wir schlussendlich noch einholen und haben jetzt beide 65 geschossene Tore.
Und
Heisi hat.
Ja. Wie viel Tore hat Heisi vorne?
Heisi hat jetzt 19 und Melina Dicic von FC Nürnberg hat heute auch getroffen und hatte sie damit eingeholt zwischenzeitlich. Aber da Heisi, Spoiler, 2 Tore gemacht hat, bleibt sie ein Tor vorne.
Wunderbar. Okay. Ja.
Wie gesagt, ist wichtig.
Ja, ja. Es ist
alles mitnehmen.
Alles gewinnen. Alles
rausholen. Ja, ja.
Wie war denn der Start so? Den habe ich, muss ich zugeben, wenn man in Brandenburg wohnt, ist man ja für eine Zeit lang auch Elterntaxi. Mhm. Und ich habe das Spiel dann auf dem Telefon angemacht und nur über Lautsprecher gehört und das Telefon neben mir auf dem Sitz gehabt. Also habe da nichts gesehen. Es ging ja ganz gut los.
Du guckst die Union-Spiele jetzt immer erst nach einer Viertelstunde oder wie? Ja.
Was soll ich sagen?
Nächste Woche dann wieder ab der ersten Minute.
Ich komme einfach später. Nee. Nee. Aber wie war denn der Start? Nadine, hast du was erkennen können?
Na, nicht sonderlich viel, weil ich eigentlich anfangs echt dann erstmal noch ein bisschen angefressen war, wieder das, was einem so Nettes als Übertragungszeugs geboten wird. Und dann habe ich schon eher geguckt, ob ich irgendwie nebenbei noch was anderes erledige, was ich noch so zu erledigen habe sozusagen und habe das Spiel halt mehr über Ton verfolgt. Aber auch da hatten wir ja mit dem Kommentator diesmal nicht das größte Glück. Also ich wusste dann, wie es in allen anderen Spielen steht, ich wusste, wie es in der Herren-Bundesliga aussah, ich wusste, wie es in der Frauen-Bundesliga aussah.
Aber die Regionalligen wurden auch noch abgeklappert.
Genau,
aber in der zweiten Halbzeit.
Stimmt, der hat zwischendurch erzählt, dass beim HSV irgendjemand eine rote Karte bekommen hat.
Ja.
Ja, hat mich auch
also beim von Freiburg. Das hat, für mich war das tatsächlich insofern, weil zunächst bei dem, ich hatte mir das im auf Flashscore noch kurz angeguckt und die Torhüterin wurde da zuerst als ausgewechselt gezeichnet und dann hätte sie nach der Auswechslung die rote Karte gesehen. Da dachte ich, okay, da muss sie sich ganz schön was geleistet haben von der Bank aus. Stellt sich raus, sie hat die rote Karte gesehen und eine andere Spielerin wurde für die Ersatztorhüterin ausgewechselt. Das hat er ja dann auch nochmal, also ich habe es dann nochmal zurückgeguckt in den Ticker, ist es ja nicht, aber in die Spielübersicht bei Flashscore und da hatten sie es dann korrigiert und dann war es mir auch klar. Insofern, und auch die Übersicht über die Regionalligen fand ich grundsätzlich erstmal interessant, muss man bloß nicht unbedingt in ein Spiel bringen, dass man, also in einem anderen Spiel, das man gerade kommentiert. Also als Rundum-Information mir durchaus willkommen, aber das kann er meinetwegen in der Pause erzählen. Ja.
Nee, so, Pause aber dann kam gesagt. Man ja irgendwann dazu, dass dann der Kommentator auf jeden Fall sagte, dass wir das 1-0 geschossen haben, wo er dann aber wiederum erstmal noch sich gemüßigt sah, sein Thema, was er da hatte, zu Ende zu führen. Und während er da vor sich hin palaverte, haben wir bereits das 2-0 gemacht und er war dann so, ja, jetzt müssten wir ja mal das erste Tor erstmal besprechen, damit wir dann noch das zweite besprechen können. Wo ich mir dachte, also herzlichen Glückwunsch, du hast deine Jobbeschreibung jetzt gefunden. Toll, mach. Also das war halt wirklich ein bisschen anstrengend, aber wiederum schön natürlich, dass wir da nach dem Tor direkt nochmal nachgelegt haben und innerhalb von 2 Minuten erstmal 2 Tore gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, Nadine, das sollte eigentlich das gute Laune-Spiel werden. So hörst du dich gerade nicht an.
So eine Laune wie ich nach dem Männerspiel, oder Männerspiel.
Aber ich verstehe die Frustration.
Ja, ich auch.
Oh, ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt. Also.
Nee, das erste Tor war tatsächlich eine sehr schöne Kombination, die von Tomke Schneider aus der eigenen Abwehr losging über außen, sich dann gleich per Doppelpass ins Mittelfeld einschaltete, dann weitergeleitet hatte. Also es war ein so sehr flüssiges über mehrere Stationen Spiel, bis letztlich Lisa Heiseler zwischen den beiden Innenverteidigerinnen frei an den Ball kam und sich aufdrehen konnte Richtung Tor und die dann einfach im Laufduell mit ihr eben auch nicht mitkam und sie jetzt, wie man sie ja mittlerweile kennt, sehr cool abgeschlossen hat. Also es war eine schöne, also mal wirklich schön rausgespieltes Tor auch. Das 2-0 dann wenig später war ein nicht vernünftig geklärter Freistoß, der dann Judith Steinhardt vor die Füße fiel und die so aus, weiß nicht, 11, 12 Metern trocken abzieht. 2-0 nach 9 Minuten. Das ist meine Ansage, dachte ich so zu dem Zeitpunkt.
Ja, was soll da schon schief gehen?
Was soll da schon schief gehen, Freiburg?
Ja, also dann erstmal Marie Becker verletzt sich. Das ist jetzt auch nicht ganz klar, wie schwer, ne?
Na, im Ticker stand drin, Marie scheint es nicht gut zu gehen, Lotti übernimmt ihren Platz. Also dieses nicht gut zu gehen, keine Ahnung, vielleicht war das Essen vor dem Spiel schlecht oder so.
Okay.
Naja, also ich finde, das klingt jetzt erstmal nicht nach, sie hat sich irgendwie verletzt, sondern
Okay.
Irgendwas haut nicht hin, keine Ahnung, Magenkrämpfe, was auch immer.
Ja, alles klar.
Auf dem Spielfeld war auch nicht irgendwie ein Zweikampf oder irgendwas zu sehen, was. Oder zumindest nicht, dass ich es wahrgenommen hätte.
Genau, Lotti Niesler kam rein und ohne da jetzt einen Zusammenhang, aber Bochum kam dann irgendwann immer besser ins Spiel. Ich glaube, weil Union einfach insgesamt passiver geworden ist.
Ja.
Und dummerweise war Lotti Niesler aber an dem 1-2 kurz vor der Halbzeitpause beteiligt.
Ja.
Und das war gar nicht mal so ein guter Pass. Also das heißt, eigentlich hat sich die gesamte Mannschaft so Richtung vorne orientiert und sie hat so einen halbgaren Pass eigentlich quer gespielt, aber der war halt so halb gar, also der ist auf der Hälfte verhungert.
Und in der letzten Linie ist das halt echt eine scheiß Idee, ja.
Ja, kannst du machen, wenn er
ankommt, ja.
Genau.
Ja.
Und in dem Fall kam eine Bochumer Spielerin dazwischen, hat ihn dann auf links gelegt und da musst du halt auch sagen, das haben die dann auch gut abgeschlossen.
Ja,
also das absolut, war ein schöner Schuss dann ins rechte obere Eck, da war auch nichts mehr zu machen. Weiß nicht, ob sie den immer so trifft nach so einem Konter, aber ist ja egal, war drin. Ja, und das 1-2 und das war irgendwie komisch.
Weiß. Ich hatte dann wirklich schon so befürchtet, ich dachte so, okay, jetzt einfach ein bisschen Kontrolle kriegen und 1-2 in die Halbzeit kommen und dann nochmal mit frischer Konzentration.
Hast du es nicht, der geschrieben hat?
Überrollen.
Halbzeit, genau, überrollen.
Ja, das war der Plan.
Ja.
Der ging so halb nur auf.
Ja, also erstmal
offensiv. Oder nicht exakt so, wie ich es dachte zumindest.
Ja, also offensiv wurde ja eingewechselt. Ne? Also das so Überrollen war schon auch so Thema von Aydin Pöse. Irgendwie hat Nele Bauereisen gebracht für Selin Frank.
Wobei ich das fast schon ein bisschen zu riskant fand, ehrlich gesagt. Also weil wir ja Probleme hatten, auch im Mittelfeld diesen Zugriff zu bekommen und dann nimmst du deine Sechserin raus. Da ist dann Atanasia Morito nach hinten gerückt und hast dann zwei sehr offensive weitere Mittelfeldspielerinnen mit Corinna Janisch und Lisa Heiseler, die da nach hinten gerückt ist. Also das war schon so, das ist schon deutlich offensiver ausgerichtet und eigentlich brauchen wir gerade ein bisschen mehr Zugriff und Kontrolle als unbedingt. Also, dass wir vorne Tore machen können, das geht auch aus einer kontrollierten Defensive. Otto Rehagel. Ganz gut. Also ich war ein bisschen verwundert zumindest. Und zunächst ging es ja dann auch in die falsche Richtung weiter.
Ja, 2-2. Wie habt ihr denn das gesehen?
Oh Gott, das war so trudelig.
Ich habe es gar nicht richtig gesehen, ehrlich gesagt.
war in der Ecke von rechts und die am langen, also irgendwo, also weit am langen Pfosten, also nicht am Pfosten, aber weit auf der Gegenseite kam die Bochum zum Kopfball. Und ich glaube, der ist dann einfach, der war noch nicht mal schnell im Tickerstand, im Vereinstickerstand mit ca. 3 km/h, ist der dann am langen Pfosten, also dann wiederum am langen Pfosten, vorbei reingetrudelt. Den hat, glaube ich, Karabösel einfach erst sehr, sehr spät gesehen und zwischendurch ist niemand mehr rangekommen oder nicht mehr entscheidend rangegangen. Und das war also wirklich so ein, das war wirklich so ein Kaktor eigentlich. Also der, ohne wirklich großen Druck, und irgendwie rollt er gerade noch so rein. Und ja, Standards können wir ja eigentlich ganz gut verteidigen, dachte ich immer, aber das war irgendwie auch nicht sauber oder vielleicht einfach auch gerade gut getroffen, was auch immer.
Ich hatte zwischendurch dann immer so nach Nürnberg geschaut, die ja zuerst zurückgelegen hatten. Die lagen noch zurück, ne?
Nee, sie sind in Führung gegangen und waren dann, hatten ausgeglichen.
Ja, und dann war das irgendwie so Fernduell. Aber irgendwann, als das war ja so eine Phase von, weiß ich nicht, so 10, 15 Minuten, die Union so nach dem 2-2 auch gebraucht hatte. Und dann plötzlich 3-2. Und es war, glaube ich, der erste gute Angriff seit langer Zeit dann in diesem Spiel von Union.
Und Nele
Ja.
dachte sich, wird doch mal Zeit für ihr erstes Union-Tor.
Stimmt.
Ja.
Ja, das war ja auch alles anders geplant, als sie verpflichtet wurde. Also das war ja auch länger verletzt, aber ja. Stimmt, erstes Tor. Das letzte Mal hat sie vorbereitet, ne?
Genau.
Alles klar. Ja, also.
Und hat jetzt ja auch in den letzten Spielen sukzessive Spielzeit bekommen. Also
Ja, die hat
da
das.
ist die Entwicklung, glaube ich, auch gerade ganz gut.
Ja, sie hat das ganz gut gemacht da, ne? Also in der Mitte kam der Ball dann bei ihr an und hat da, soweit ich das in diesem Mäusekino irgendwie sehen konnte, so halb aus der Drehung geschossen.
Genau, hat sich nochmal rübergelegt auf dem rechten Fuß und dann. Und es war halt eine gute Flanke von Antonia Halverkamps, die sich schön rechts im Flügel durchgesetzt hat. In der Mitte ist Dina Auschmann noch drunter durchgesprungen, was wahrscheinlich gut war, dass sie nicht drankam, sodass sie dann gut bei Nele auf links außen gelandet ist. Und dann guter Abschluss. Stürmerin halt, ne?
Ja. Yep.
Läuft.
Und ab dann lief es auch prinzipiell wieder
Dann
bei Union.
lief's.
Also es war
Genau.
so Ketchup-Flaschen-Effekt, ne?
Nele Ketchupflasche Bauereisen.
Ja. Also das war richtig gut. Da gab es diese eine Chance, die sah aus wie aus an Pfosten gegangen.
Die von Abu?
Ja, ich dachte, dieser
Ich
Lupfer.
glaube, die hat die von der Linie gekratzt, so habe ich es gesehen.
Naja, also ihr merkt, diese Kamera ist richtig super.
Im Ticker steht
Aber
auch
der
kurz vor
Pass.
der Tor. Ja.
Ja? Was sagst du?
Im Ticker steht auch kurz vor der Torlinie klärt eine Bochumer Verteidigerin das Spielgerät.
Okay.
Ja, so sehe ich es auch. Der Pass vorher von Heisi auf Abu war ganz fantastisch. Die stand dann halt wirklich im Grunde blank vor der Torhüterin, versuchte drüber zu lupfen, und dadurch, dass es gelupft war, hat der Ball halt ein bisschen länger Richtung Torlinie gebraucht und die Verteidigerin ist noch dran gekommen. Wäre ein sehr hübsches Tor geworden. Und hätte ich Abu auch sehr gegönnt.
Ja, und dann gab es eine Sache, direkt verwandelte Ecke. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas live gesehen habe.
Ich kann mich nicht mal erinnern, ob ich es überhaupt jemals, also live
Heißi
gesehen
auf
habe.
dem Dörfelstraßenplatz, glaube ich.
Das sind die OG-Frauen-Fans.
Ja.
Ja, ist so.
Also direkt verwandelt, und der machte so einen Bogen und war, glaube ich, dann auch schwer zu nehmen. Und ja, du hast gesagt Basler Ecke, ja.
So hieß es bei uns früher. Mario Basler hat es, glaube ich, bei Werder Bremen 2, 3 Mal gemacht, und
Ja.
als er noch bei Werder Bremen war, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, ganz dunkel.
Ja, sehr dunkel. Das, naja,
Schlimmer-Schnörres.
vielleicht will sie auch beim Tor des Monats mitmachen. Weiß nicht, ob man mit einer direkt verwandelten Ecke da hinkommt. Muss ja immer Fallrückzieher sein oder Fernschusstor.
Ja, das sind die Regeln.
Ja, gut, wir
Dann
machen
würden wir
sie.
das Tor auch mal sehen, das ist doch schön.
Ja.
Damit war Heisi dann wieder vor Milina Dežić.
Ja.
Nochmal, ne? Sehr wichtig. Ist alles wichtig.
Und Nele Bauereisen hat gleich mal das zweite Pflichtspieltor für Union gemacht. Mit dem 5:2 dann am Ende noch. Und genau, das war schon in der Spielzeit. Ne?
Ja, schöne Einzelleistung. Quer in den Strafraum reingedribbelt. Ins lange Eck, zack.
Ja, was nehmen wir denn aus diesem Spiel so mit? Irgendwie
Punkte.
Ja, zum Beispiel. Heisi auf der 1.
Ja. Sie tun sich auswärts deutlich schwerer, muss man sagen. Was einerseits ja irgendwie schön ist, zu sehen, dass die alte Försterei wirkt.
Naja.
Stimmt. Aber andererseits natürlich auch was ist, woran man arbeiten könnte.
Der Chat sagt gerade, dass Remaköp wohl schon geschrieben hatte, dass Heisi das in der letzten Saison in einem Spiel 3-mal gemacht hat.
Wow.
Okay.
Also das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Mit einmal direkte Ecke hat es bei mir direkt geklingelt bei Heisi, aber dass das 3-mal im Spiel war, da war ich wahrscheinlich auch wieder geistig abwesend.
Da wolltest du schon wieder Tore pinkeln gehen. Oder hast du
das
vielleicht
kann, auch? Das kann sein, genau. Vielleicht war ich einfach auf Klo. So viel wie die Frauen, naja, bei den ganzen 8-0, 9-0, die wir in der Regionalliga hatten, kann man ja nicht jedes Tor merken.
Ja, vielleicht war es auch auswärts.
Okay, dann wüsste ich es ja nicht.
Ja, also keine Ahnung. Aber das Union bleibt auf 1, das ist wichtig. Und
alles in der eigenen Hand.
Alles in der eigenen Hand gegen Gütersloh. Letztes Heimspiel am Sonntag, kann der Titel klar gemacht werden. Das wäre schon fantastisch. Also jetzt habe ich auch schon Bock, aber das wäre schon mal so großartig.
Also ich freue mich schon seit mindestens einer Woche wahnsinnig auf diesen letzten Spieltag.
Ja, das wird richtig gut. Und gleichzeitig wird uns ja dann vor dem Heimspiel gegen Gütersloh dann, die sind ja sicher abgestiegen, wird uns ja dann noch auch so eine Mitteilung von Union ereilen wie bei den Männern, dass sie sagen, welche Spielerinnen den Verein verlassen werden.
Und ich glaube,
und ich glaube, Nadine, da werden wir schon auf unsere Taschentuchnummer kommen. Ich habe so ein Gefühl.
Das könnte stimmen.
Also da, wir müssen ja mal schauen, was so gerüchtet wird. Also Eileen Kempe ist ja klar jetzt, das hat auch Union dann bekannt gegeben, dass sie kommt von Freiburg als Stürmerin. Da könnte es halt zum Beispiel für Abu eng werden. Und dann wird ja zum Beispiel auch, also ist auch schwierig, man kann jetzt nicht jede Spielerin, die mit Union gerüchtet wird, weil ich habe das Gefühl, dass es fast jede Spielerin in der Bundesliga ist. Kann man jetzt nicht jedes Gerücht aufzählen, aber Tanja Pawolek von der SGE.
Die das wird schon auch sehr, echt gut, ne?
Das wird schon
das
sehr wär, intensiv.
Das wäre eine Nummer.
Das wäre also eine Nummer, muss ich auch sagen. Defensives Mittelfeld, auch da ist auch einfach der Ort, wo sehr viel Bedarf ist, glaube ich.
Mein lieber Pawolek, da hat es aber ins rausgehauen.
Nee, einfach so Bedarf in Richtung Bundesliga. Also ich meine jetzt gar nicht jetzt so auf die zweite Liga gesehen, sondern Richtung Bundesliga, wo du halt ja einfach anders spielen wirst.
Ja. Ja, ich sehe uns da nicht schlecht besetzt, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und nochmal, ne, das ist nichts gegen einzelne Spielerinnen. Aber ich hätte Eleni Marcoux schon mehr Einsatzzeit auf der Position zugetraut.
Mhm.
Muss ich einfach so sagen. Und ja, und vielleicht ist es halt.
Tue ich immer noch.
Ja, gut. Und vielleicht ist es auch so, dass wir noch so ein, zwei Spielerinnen, wir haben eigentlich Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung, ich wüsste eigentlich nicht, die brauchst du jetzt nicht dazu holen extra. Aber vielleicht jemand, der so ein bisschen nochmal Ruhe ausstrahlt.
Ja, letztendlich würde ich da einfach Jenny Zietz vertrauen.
Ja, tue ich. Ne, sowieso, so. Ich meine, macht ja einen Bombenjob.
Ja, also klar, und es wird, also ich bin schon, also das ist halt der Preis des Erfolgs, dass es da Härtefälle geben wird oder dass es, dass da Spielerinnen nicht mehr mitkommen. Und ich glaube, dass da auch die sportliche Führung sehr ehrgeizig ist und auch sehr klar ist in den Anforderungen und auch in der Kommunikation.
Ich glaube, die Härtefälle kommen halt einfach durch diesen Durchmarsch.
Ja, na klar. Also das ist halt irre. So.
Und das ist ja, ich meine, es gibt ja auch so Fälle, so ähnlich ist ja bei Union dann am Ende auch gewesen. Wir hatten ja auch in der Regionalliga.
Das ist auch Union. Hm? Oh, sorry, ich wusste nicht, worauf du hinaus willst.
Also ich wollte sagen, es gibt halt auch Mannschaften wie Dortmund, wo dann jetzt in der nächsten Saison, die sind, warte mal, Regionalliga und in die zweite Liga jetzt aufgestiegen? Nee, in die Regionalliga sind die aufgestiegen, ne?
Also. Regionalliga, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr.
Und da wechselt jetzt der Cheftrainer von SGS Essen hin.
Puh, ja.
Und so, also das. Und so ähnlich hat Union das ja in der Regionalliga auch gemacht. Also jetzt nicht mit allein auf der Trainerposition, aber halt auch Spielerinnen, die schon Bundesliga gespielt haben oder so zweite Liga in der Regionalliga eingesetzt.
Ja, na klar.
Und na gut. Also ich bin da sehr gespannt. Mir fehlt so ein bisschen ein Grundgefühl, was die Ausrichtung für die nächste Saison betrifft. Da weiß ich nicht, wo, also den Ehrgeiz, den Jennifer Zietz prinzipiell hat, den hat sie ja auch erwähnt, hat ja auch das Wort Champions League in den Mund genommen, dass sie das gerne auch wieder erreichen wollen würde. Aber das ist ja nichts, was für die nächste Saison dasteht. Und ich weiß auch nicht, ob das so, also wie Union da reingehen wird. Ja, also mit welchem Investment und so weiter und so fort.
Ja, also ich glaube schon. Also nicht mit angezogener Handbremse, würde ich mal denken. Also, und beim Rest ist es, glaube ich, auch wirklich so, es war ja auch zu Beginn dieser Saison, ging es ja, also die Spielerinnen haben das ja auch mehrfach geäußert und auch Elin Pöse, dass es am Anfang eben auch schon noch da erstmal darum ging zu gucken, wo man denn steht in dieser Liga. Also das ist ja wirklich schwer einzuschätzen im Vorhinein, glaube ich. Ich glaube, dass darum wird es am Anfang gehen und dann eben sich irgendwie positionieren und dann schauen, dass du da, wo du dich befindest, eben am meisten rausholst. Also, aber ich glaube schon, dass der Ansatz schon ist, weiß ich nicht, also ich könnte mir schon obere Tabellenhälfte als Ziel gut vorstellen.
Ja. Na, mal sehen. Ich bin da auch gespannt. Wir hatten ja in dieser Saison auch gesagt, oh, das wird schon mindestens die Hälfte der Hinrunde dauern, bis man irgendwie in dieser Liga angekommen ist.
2-2, 0-0 und dann ging es los.
Ja, das ging bedeutend schneller.
Und gegen die Mitaufsteigerinnen gleich die Spiele, ne? Also.
Ja, aber da werden wir sehen, wie das in der Bundesliga tatsächlich aussieht. Und da wird vielleicht auch dieser Sportplatzeffekt, den wir jetzt hier in der zweiten Liga bei den Auswärtsspielen erlebt hatten, vielleicht nicht ganz so krass auftreten.
Ja.
Das vielleicht tut es auch was Gutes. Aber da glaube ich, dass im Gegensatz zur Bundesliga der Männer in der nächsten Saison bei den Frauen mit Jena und Köln auf jeden Fall zwei Teams sind, die schon ganz doll gucken müssen.
Ja.
Und da sollte man vielleicht schon davor liegen.
Ja, das schon, ja. Kudo, apropos Sportplatzeffekt, Kudos auch heute wieder an den Auswärtssupport. Immer wieder schön.
Übrigens, es gab ja auch einen Sommerfahrplan, wurde veröffentlicht für die Frauen. Die haben ja 2 Monate Pause. Das ist erstaunlich
viel. Das ist wie früher Sommerferien.
Ja. Erstmal Kartoffeln sammeln. Auf dem Land.
Genau.
Ja. Nee, Trainingsstart 21.07. Ich habe mir notiert, Trainingslager in Kloster Forte oder wie ich gerne sage, in der Mähdrescherstadt Hasewinkel. Da war ich ja schon
Kloster
mal.
Kloster Forte? Ach nee, ist ja schön.
Nicht Chiembaum.
Nee, ich habe mit Himmelspforte verwechselt.
Ich auch.
Mit was? Mit dem Weihnachtsmann.
Ah, bei uns hier um die Ecke.
Ja.
Achso, nee. Das wäre super, da würde ich auch jeden Tag vorbeigehen, aber da. Warte mal kurz. Die haben Sportplatz. Ich
das nehme wäre mal, gut.
Da wird sogar ab und zu auch der Rasen gemäht. Der ist ein bisschen stumpf, würde ich vermuten. Und vielleicht mache ich mal ein Foto, weil ich fahre da immer mit dem Fahrrad vorbei. Ich habe da noch nie jemanden spielen sehen.
Das ist Himmelfahrt. Himmelfort.
Himmelpforte.
Kloster Pforte ist ja, das ist ja südlich von Osnabrück.
Ja.
Das ist ja geil.
In der Mähdrescher Stadt Harsewinkel, nicht weit von
Wiedersorn. Was ist denn Mähdrescher?
Da werden diese Glasmähdrescher hergestellt.
Glas oder Klaas?
Klaas.
So wie Klaas Rehse?
Nee, Klaas, C-L-A-A-S. Und das, wenn du da reinfährst in die Stadt, steht auch auf dem Ortseingangsschild Mähdrescherstadt.
Das ist 46 Minuten mit Auto von meiner kleinen Schwester entfernt.
Na denn? Also, das ist eine wirklich tolle Anlage. Da habe ich schon mal Hertha im Trainingslager begleitet. Das ist ganz gut und ja, Journalisten sind normalerweise in Gütersloh. Ich habe mich auf so einen Bauernhof eingemietet. Roch ein bisschen nach Land, aber war super.
Das würde ja passen. Wenn die relativ zum Trainingsstart dann da sich ins Trainingslager aufmachen, dann könnte ich das echt gut verbinden. Das würde hinhauen. Da hat der große Neffe nämlich Geburtstag in dem Zeitraum.
Das ist so.
Guck mal, die Tante ist da. Komm, wir fahren jetzt mal zum
Nur Fußball. Für dich, Kind.
Da können wir schön essen gehen im Landgasthof Altes Bauernhorst. Oder bei Dimis Griechisch-Mediterran.
Ich wollte gerade sagen, ja, da geil. Ist noch eine italienische Eisdiele. Ich kann da einiges empfehlen. Und im Supermarkt, in dem kleinen Edeka, gibt es auch Club Mate.
Ja, hier also, Versicherungen kannst du auch abschließen. Wunderbar.
Ja. Dann zwei
Reisebüro Textilvergehen.
Wadenhardtstraße. Da sind die Wadenhard.
Ja, also man muss jedenfalls, für die Mannschaft ist super, weil halt die Plätze auf dem Hotelgelände sind. Also man muss da nicht irgendwie großartig fahren und so weiter und so fort. Das ist schon ganz cool. Dann Testspiele
ist gegen... Ist das Hotel Residence Kloster Pforte?
Ja.
Ah ja.
Steht da Sporthotel?
Bei mir steht nicht. Bei mir steht Vier-Sterne-Hotel.
Beides richtig.
Links daneben.
Ja.
Gut. Testspiele in Stettin und Wolfsburg. Ziemlich hochkarätig, wie ich finde. Und dann noch zwei Tests, die noch nicht festgelegt sind zu Hause. Und Ligastart ist erst am 1. September-Wochenende, so eine Woche nach dem Drachenboot-Cup. Ist erst Ligastart und DFB-Pokal erst Ende September. Also da ist dann auch ein bisschen Zeit.
Würde ich sagen. Ja, da kann man schon. Ja.
Mal
lange
sehen.
Vermissen.
Ja, einerseits vermissen, andererseits, je nachdem, wie das dann auf der Spielerinnenseite aussieht, gibt es auch genug Zeit, sich da einzuspielen oder zu trainieren.
Ja, ja. Das ist natürlich tatsächlich schon sehr cool. Ja.
Und für Union sind das ja genauso viele Spiele wie jetzt. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass halt durch diese verschiedenen Anstoßzeiten der Rhythmus anders ist als jetzt.
Hm.
Jetzt war es ja fast immer Sonntag.
Wie, ja, das ist ja dann auch die Frage. In dieser Saison hat es ja sehr gut geklappt mit, dass man sich nicht mit den Männern ins Gehege kommt, mit den Wochenenden.
Ja, das werde ich schon hinkriegen.
Man hofft es, ja. Also gut, ja.
Ja, der
Sie
Rahmenplan
müssen eine Lösung finden, weil also am gleichen Tag können sie eh nicht spielen, das ist klar.
Ja.
Nein, der Rahmen spielt
ich ist glaube, klar. Ja, und ich glaube, dass Union dann da auch schon durchaus ein bisschen Einwände einlegen darf und sagen darf, jo, mal irgendwie, dass beide gleichzeitig am Wochenende da spielen, oder also an aufeinanderfolgenden Tagen, okay, aber dass das halt sonst nicht hinhaut. Und da müssen die es ja auch berücksichtigen, was willst du machen? Du hast nun mal halt diese Spielstätte, ja, so. Ja. Wir spielen in der alten Försterei und das ist so angemeldet, also müssen die halt gucken, dass es dann auch mitpasst irgendwie.
Und ich glaube auch, dass Union in der, also auch durchaus eine Bereicherung der ersten Frauenbundesliga ist und als solche auch gesehen wird. Also ich glaube, dass sie da nicht, also gerade auch eben mit dem Stadion, dass sie da nicht unbedingt Steine in den Weg legen werden.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also die werden ja dieses, Entschuldigung für das Wort, aber dieses Asset in der Liga nicht kaputt machen.
Ja.
Na gut, aber das werden wir alles sehen. Also Taschentücher mitnehmen zum Weinen und verabschieden und.
Und für Freude drehen.
Für Freude drehen und dann, glaube ich, viel Party. Nächstes Wochenende am Sonntag.
Ach, das wird wirklich schön.
Ich freue mich drauf. Nadine, was hast du dir denn für Augsburg so mitgenommen oder vorgenommen?
Wir machen einen Fanclubfahrt, also es ist ja mit meinem kompletten Fanclub. Wir wollen hauptsächlich dieses ganze Augsburg Calling Ding einfach auch mal mitnehmen, weil viele das auch noch nicht mitgenommen haben. Deswegen wenn wir uns da ganz schön viel mit reinklinken. Und erspart natürlich ganz schön viel Planung, wenn man halt sich da Freitag so ein bisschen an das Programm hält und Samstag erstmal so grob an das Programm hält, dann ja, passt das ganz gut, wenn man Sonntag eh um 5 wieder nach Hause fährt.
Ihr Wahnsinnigen.
Ja, aber was willst du machen? Also das Gute ist,
nein. Ne,
als es dann feststand, dass wir Samstag, oder was heißt feststand, aber als es dann so klar war, dass wir nach Augsburg fahren mit dem Fanclub, meinte ein Kumpel zu mir gleich, jo, wir fahren dann Sonntag früh zurück. Und ich so, ja klar, können wir machen. Und wir haben auch einen weiteren, der bei uns mit zurückfährt. Das passt dann auch mit der Autoaufteilung ganz gut. Und dann machen wir uns zu dritt auf den Weg, damit wir dann halt rechtzeitig am Stadion sind. Und so wie ich weiß, machen es ja auch von grenzenlos eisern, sind auch einige, die um 7.30 Uhr den Zug nehmen, damit die dann auch rechtzeitig wieder zurück sind. Also ja, gibt noch ein paar mehr Bekloppte.
Höchsten Respekt.
Ja.
Das ist Einsatz.
Würde ich auch sagen. Nadine,
ja, dann habe ich habe dann alle Spiele der Frauen gesehen, also alle Heimspiele. Und auswärts in Hamburg. Also da kann ich da jetzt nicht sagen, ich bin in Augsburg, ich kann nicht zu dem Spiel gehen.
That's the spirit.
Ich wollte noch sagen, Gratulation übrigens eurem Fanclub zum Jubiläum.
Danke im Namen des Fanclubs.
Ja. Und eine Sache, warte, da muss ich jetzt noch kurz, das habe ich gar nicht ins Sendungsvorbereitungsdokument geschrieben und das müsst ihr mir sagen. Und zwar mit Mail raussuchen, Pressemitteilung, hier haben wir es. Und zwar hat Hennstedt Ulzburg den JWD Gastgeberpokal vom Eisernen Virus bekommen.
Ach.
Und das fand ich total super.
Das ist ja geil.
Ja, ich finde
es. Das ist wirklich cool.
Ja, weil, muss ja sagen, das war ja ein besonderes Spiel. Das war ja das Rückspiel im.
Vorsicht, Schulkinder.
Ja, in der Delegation.
Danke, Laura.
Unsere Klassenlehrerin Laura hat für uns Schulkinder im Möbelhaus in Hennstedt, Ulzburg, die Tickets geholt. Es gab ja eine Beschränkung, die auch vor Ort beim Verein niemand so richtig verstanden hat, auf nur 700 Leute, die erlaubt waren. Während bei irgendeiner Laufveranstaltung da mehrere Tausend da rein durften in das Stadion. Aber wie auch immer, das war so nett. Die waren so wirklich nett. Und haben wir sie leer getrunken? Ich glaube, ja.
Aber ja, das war doch das Lustigste eigentlich so. Ja, wie, ihr gebt uns das in Glasflaschen raus, die Biere? Ja, ja, klar, kein Problem. Ja, und dann gehst du das nächste Mal rein. Ja, ihr müsstet die jetzt, also wir dürfen dann doch kein Glas mehr verkaufen. Könntet ihr die bitte selbst umfüllen, weil dann können wir schneller verkaufen. Ja, Deal. Werde ich nie vergessen, wie man an diesem Tisch steht drinne und dann stehen die Unioner um diesen Tisch rum und gießen sich die Getränke um und bringen den jungen Leuten dann noch bei, wie man richtig ein Bier ins Glas eingießt, damit es nicht so schäumt. Fantastisch.
Ja.
Das war super.
Also der Pokal wurde heute überreicht und zwar beim Heimspiel von Hennstedt-Ulzburg gegen den KSV Holstein.
Sehr cool.
Und,
sehr, sehr cool.
Und
das freut mich. Weil die auch wirklich, wirklich, wirklich reizend waren und
ja.
Für uns gefreut haben und so. Also es war wirklich sehr schön.
Also wollte ich noch loswerden, weil ich dachte, das wird irgendwie beim Spiel noch bekannt gegeben, aber vielleicht wurde es auch und es ging dann unter. Gut. Soweit. Dann hören und sehen wir uns nächste Woche. Wir hören uns Podcast am 19. machen wir Aufnahme und am 18. sind wir in Rot und Weiß. Ihr erkennt uns also ganz einfach im Stadion.
Genau.
Und Nadine immer ansprechen bei Augsburg Calling. Ihr kennt sie ja.
Ja, meinetwegen auch das. Das hatte ich gestern auch schon wieder. Grüße an den Herrn, der sich die Wuhle noch mal ein bisschen genauer angeguckt hat, glaube ich. Kommst halt irgendwie aus dem Garten raus, stolperst nach vorne, weil du dann auf deinen Bruder wartest und dann das Erste, was du direkt hörst, so, schönes Spiel, Nadi. Viel Spaß, ja, danke dir auch.
Die Wuhle also, länger angucken Grüße. Klingt auch, als ob jemand sehr schlecht geworden ist.
Ja, nee. Das, so habe ich es mir auch gerade vorgestellt, dass er über die Brüstung hing und da reingereiert hat.
Nein, nein, ich glaube, er ist den Weg lang gelaufen, weil er das erste Bier raus wollte.
Also, ah, okay. Naja, irgendwas musste auf jeden Fall raus. Dann alles Gute und Nadine, allzeit gute Fahrt nächste Woche.
Ja.
Vielen Dank.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.